Ich lese uns den für heute vorgeschlagenen Predigtext aus Johannes 8, die Verse 1 bis 11. Jesus ging zum Ölberg und früh morgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte. Und sie sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen. Die Ältesten zuerst, und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde helle aufgehen dein Wort zu Lob und Dank. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Jesus war zum Laubhüttenfest nach Jerusalem gekommen und er lehrte täglich im Tempel. Das Laubhüttenfest war ein Gedenkfest an die 40-jährige Wüstenzeit, wo sie in primitiven Unterkünften leben mussten. Ein wichtiges Fest in Israel auch heute. Die jüdischen Führer waren ständig damit beschäftigt, diesen Jesus von Nazareth zu beobachten und herauszufinden, was das für ein Mensch ist, weil er war ja schon ein besonderer Mensch, der Zeichen und Wunder tat. Aber kann er von Gott kommen? Ist er etwa der verheißene Messias, wie er selbst von sich behauptet? Und so versuchten sie, ihn als Volksverführer zu entlarven, weil sie der Meinung waren, er kann nicht der von Gott verheißene Messias sein. Nikodemus war einer vom Hohen Rat, der ganz anders zu Jesus stand als die übrigen, der also von Jesus angetan war. Und dem sagten sie: Forsche und sieh, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Kann nicht sein. In Markus 2, 16, da heißt es: Als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass Jesus mit den Sündern und Zöllnern aß, da sprachen sie zu seinen Jüngern: Mit den Zöllnern und Sündern isst er? Das heißt, ein solcher kann nicht der verheißene Messias sein. Diese Volksgruppe wurde gemieden von den frommen Leuten. Jesus passte nicht mit seiner Herkunft, mit seinem Reden und Handeln in das Denkschema der Judenführer damals. Das war das große Problem. Auch heute haben viele Zeitgenossen Probleme. Jesus als den von Gott gesandten Retter der Welt zu erkennen und zu verstehen. Ein allmächtiger Gottessohn, der am Kreuz Elend zugrunde geht, passt nicht in unser Denkschema. Das ist ja so, wenn man das gedanklich durchgeht, da ist man schnell am Ende. Ein Gott, der so viel Elend über die Menschen kommen lässt, ohne einzugreifen und sie zu retten, passt nicht in unser Denkschema. Ich denke auch manchmal, er könnte doch Putin stoppen, er hat doch alle Macht dazu. Er lässt dieses grausame Spiel weiterlaufen. Das gefällt uns nicht und da haben wir Probleme mit. Und viele Zeitgenossen bleiben immer wieder daran hängen. Das geht doch nicht, kann doch nicht sein. Ein allmächtiger Gott, der das alles zulässt. Weil viele Menschen Jesus damals nachfolgten und von ihm angetan waren, musste er als Volksverführer beseitigt werden. Davon waren sie überzeugt. Der Hohepriester hatte nach der Auferweckung des Lazarus in Johannes 11,50 erklärt, es ist besser, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Sie waren besorgt, dass das Volk in die Irre geführt wird. Und es ist ja auch immer ein Problem. Es gibt viele Scharlatane in dieser Welt, die Menschen in die Irre führen. Das nehmen wir immer wieder neu wahr. Das war ihre Einsicht. Ein erster Verhaftungsversuch war misslungen. In Johannes 7,32 heißt es, als die Pharisäer hörten, dass es im Volk solches Gemurmel über Jesus gab, sandten die hohen Priester und Pharisäer Knechte aus, dass sie ihn ergriffen. Und dann heißt es weiter, als die Knechte zu den hohen Priestern und Pharisäern zurückkamen, fragten sie, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Und die Knechte antworteten, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Sie konnten es nicht. Sie waren total gehemmt, ihre Aufgabe, die sie angenommen hatten, auch auszuführen. Ein zweiter Gedankengang. Die Judenführer brachten eine Ehebrecherin auf frischer Tat ertappt mit Zeugen, brachten sie zu Jesus, um ihn zur Stellungnahme zum Gesetz herauszufordern. Sie ahnten, weil er gerade mit diesen Menschen immer wieder zusammen war, mit den Zöllnern und Sündern, sie ahnten, dass er hier ein Problem kriegen würde. Für sie war klar, dass 5. Mose 22, Vers 22 zur Anwendung kommen muss. Da heißt es, wenn ein Mann bei einer Frau liegend angetroffen wird, die einem Mann gehört, dann sollen sie alle beide sterben, der Mann, der bei der Frau lag, und die Frau. Und du sollst das Böse aus Israel wegschaffen. Sie rechnen damit, dass Jesus sich hier in der Öffentlichkeit gegen das Gesetz ausspricht, dass die Steinigung für einen solchen Fall vorsieht. Bei diesen Steinigungen wurde die betroffene Person von einem Zeugen einen Abhang hinuntergestürzt. Ein weiterer Zeuge warf den ersten Stein auf diese Person und dann folgte das Volk mit den Steinwürfen, bis dieser Mensch tot war. Das war der Vorgang. Jesus lässt sich nicht auf ihre Taktik ein und das ist interessant hier in dieser Geschichte. Er schweigt. Und er lässt die Ankläger mit der Angeklagten einfach stehen. Können wir uns die Szene vorstellen? Die aufgebrachten Männer vom Hohen Rat, von den Pharisäern und Schriftgelehrten, die jetzt hier das Urteil Jesu hören wollen und er lässt sie stehen. Erst nachdem sie ihn immer mehr bedrängten, endlich eine Antwort auf ihre Frage zu geben, da antwortete Jesus, indem er den Spieß umdrehte und sie zur Stellungnahme zu ihren Sünden aufforderte. Diesen Satz haben wir sicher schon oft gehört, er wird oft verwendet. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Dann lässt er sie widerstehen und schweigt und schreibt weiter etwas mit seinem Finger auf die Erde. Jesus lässt in seiner Antwort das Gesetz stehen. Er lässt die Sünde der Frau stehen, verharmlost diese nicht. Sie hat jene todeswürdige Sünde begangen. Ja, stimmt alles. Aber jetzt spricht er die Sünde der Ankläger an und packt sie bei ihrer Verantwortung für ihre Sünde und fordert sie zur Stellungnahme heraus, sich zur Frage ihrer Sünde zu erklären. Jetzt waren alle tief betroffen. Ich kann mir das gut vorstellen. Was war das für eine Szene? Einer nach dem anderen schleicht sich davon. Kein Wort mehr. Stille. Jesus schweigt, die Ankläger und alle, die dabei stehen, schweigen und schleichen sich davon, einer nach dem anderen. Und interessant ist, dass die Frau stehen bleibt. Sie schleicht sich nicht davon. Als alles still war, richtet sich Jesus wieder auf und fragt die Frau: Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Und sie konnte antworten: Niemand, Herr. Ein dritter Gedankengang: Jesus geht ganz anders mit den Sündern um, weil er ihre Rettung erwirkt hat. Das ist dieses ganz andere, was wir bei Jesus finden, was hier eine große Rolle spielt, die entscheidende Rolle spielt. Das Manöver, Jesus zur Stellungnahme zum Gesetz herauszufordern, war gescheitert. Jesus spricht das im Gesetz geforderte Todesurteil nicht über dieser Frau aus. Er erklärt ihr: So verdamme ich dich auch nicht. Er lässt sie gehen mit der Maßgabe: Sündige hinfort nicht mehr. Ein ganz wichtiger Satz. Nicht kannst du weitermachen, alles okay, sondern es muss sich was ändern und es wird sich was ändern. Sündige hinfort nicht mehr. In Markus 2, Vers 10 bis 11 wird berichtet, wie Jesus einem gelähmten Menschen die Vergebung seiner Sünden zuspricht. Und als die Menschen dabei, besonders die Führer des Judentums, dann kopfschüttelnd dabei standen und murmelten für sich: Das kann ja nicht sein, dass ein Mensch Sünden vergeben kann. Da erklärt Jesus: Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und geh heim. Und was geschah? Dieser Mensch stand tatsächlich auf und konnte sein Bett nehmen und tief dankbar konnte er weitergehen. Er war geheilt. Als Zeichen, dass Jesus die Macht hat, Sünden zu vergeben. Das hat er hier demonstriert mit diesem Wunder. In Matthäus 5,17 erklärte Jesus: Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und weil er für uns am Kreuz gestorben ist, deswegen kann er Sünden vergeben. Er hat für unsere Sünden bezahlt, so dass wir frei sein können, wie diese Frau, die frei nach Hause gehen konnte. Das heißt, Ehebruch ist und bleibt eine schwere Sünde. Die sollten wir nicht kleinreden. ist nicht so schlimm, machen doch alle und was so alles kommt. Nein, hier ist liegt eine schwere Sünde vor, wenn es zum Ehebruch kommt. Die aber durch Sündenvergebung überwunden werden kann. Und das ist das Wunderbare in dieser Welt, wo so viel Sünde, so viel Versagen, so viel Unrecht geschieht, dass Menschen nicht ihr Leben lang darunter leiden müssen, sondern dass sie frei werden können von der Last solcher Sünden, unter die sie gekommen sind. Jesus hat bezahlt für die Sünde der ganzen Welt. Und jeder kann kommen und seine Lasten bei ihm ablegen. Er hat die Ehebrecherin begnadigt und lässt sie als begnadigte Sünderin gehen, mit der Aufforderung, sündige hinfort nicht mehr. In einem Lied heißt es, Gnade muss es sein, Gnade ganz allein. Und wir leben von der Gnade Jesu in dieser Welt. Das ist das Wunderbare. Egal, was geschehen ist, egal, welches Versagen wir haben, wir können frei werden bei Jesus. Das ist die wunderbare Nachricht. Wir müssen die Lasten nicht mehr weiter mit uns schleppen. Ich werde nie vergessen, als ich das erste Mal in meinem Leben diese Last los wurde. Es war ein riesiges Fest. Ein vierter und letzter Gedanke, die Frage, die mich da bewegte, wie können wir mit den Sünden anderer umgehen? Wir haben eben aus Lukas 6 in der Lesung gehört, richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet, verdammt nicht, so werdet ihr auch nicht verdammt. Ich habe immer wieder beobachtet, dass diese Aussage Jesu oft falsch verstanden wird. Dass wir daraus den falschen Schluss ziehen, dass wir kein Recht haben, über die Verfehlungen anderer zu urteilen. Und das ist ein falscher Schluss aus dieser Aussage Jesu. Wir sind schon gefordert, auch bei anderen die Sünde beim Namen zu nennen und sie zur Umkehr herauszufordern. Ist manchmal schwer. Eines meiner schwersten Passagen diesbezüglich ist mal gewesen, dass ich einen älteren Pfarrer, der kurz vor der Pension stand, mal aufgesucht habe und ihn ermahnt habe, sich von seiner Freundin, von der die ganze Gegend wusste, dass er da immer mit einer Freundin unterwegs war, sich von ihr zu trennen. Das war für mich als junger Prediger ein schwerer Dienst, aber ich sah mich veranlasst, diesen Dienst zu tun, ihn aufzufordern, sich davon zu entfernen, damit dieses ganze Gerede in der Gemeinde und in der ganzen Umgebung aufhören kann. In Matthäus 18, Vers 15 bis 17 forderte Jesus uns heraus, sündigt aber dein Bruder, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Das ist immer die erste Maßnahme, einen Menschen, wo etwas schiefläuft, anzusprechen und ihm zu helfen, das einzusehen und sich von dieser Sache zu trennen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch Zweier- oder Dreierzeugen Mund bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch nicht auf die Gemeinde, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Das heißt, dann sei er für dich wie ein Gottloser. Dann hast du alles getan, heißt das im Klartext. Aber dabei ist es wichtig, unsere eigene Sünde und unser eigenes Versagen im Auge zu behalten. Ganz, ganz wichtig, dass wir uns darunter stellen, wie Paulus in Galater 6, 1 bis 2 erklärt, Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Wir haben das eben in der Lesung gehört. Was siehst du, den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balgens in deinem Auge? Ganz wichtig, dass wir dabei immer erst auf uns sehen, was ist denn mit mir? Es gilt, die Sünder zu lieben und zu achten, aber zugleich das Nein gegen die Sünde voll aufrecht zu halten. Diese Unterscheidung fällt uns schwer und sie muss geübt werden. Ich kann und darf mich nicht über den Sünder erheben. Ich bin auf der gleichen Stufe und das gilt es anzuerkennen und immer wieder zu bedenken. Die Sünde muss beim Namen genannt werden und der Sünder in geeigneter Form zur Umkehr eingeladen werden. Hier ist hohe Sensibilität nötig, um helfen zu können. Wir sind ja schnell beim Verurteilen. Das ist nicht unsere Sache. Unsere Sache ist, dem anderen helfen zu wollen, von dieser Sache loszukommen. Hier ist hohe Sensibilität nötig, um helfen zu können, statt nur zu verurteilen. Wir haben darüber nachgedacht, wie erstens die Judenführer versuchten, Jesus als Volksverführer zu entlarven und zu beseitigen. Zweitens, die Judenführer brachten eine Ehebrecherin zu Jesus, um ihn zur Stellungnahme zum Gesetz herauszufordern. Drittens, Jesus geht ganz anders mit den Sündern um, weil er ihre Rettung erwirkt hat. Und die letzte Frage, wie können wir mit den Sünden anderer umgehen? Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken, dass wir zu dir kommen dürfen, wie wir sind. Dass du für alles, was bei uns schief läuft, am Kreuz von Golgatha alles getragen hast. Wir dürfen frei sein, wir dürfen frei werden, wir dürfen kommen, wie wir sind. Ein Riesengeschenk in dieser Welt. Darüber beten wir dich an und geben dir die Ehre und freuen uns, wenn wir als begnadigte Sünder in dieser Welt leben und handeln können. Und hilf uns, dass wir als solche in dieser Welt unterwegs sind und unterwegs bleiben. Amen.